ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind im Regenwald in Uganda, im Südwesten des afrikanischen Landes, dort, wo im Bwindi-Nationalpark Berggorillas leben. Seltene Tiere, die aufwendig geschützt werden, die man aber auch beobachten kann, wenn man lange Wege und ganz anständige Kosten in Kauf nimmt. Inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt machen wir uns heute auf diese Reise und sprechen über ein Erlebnis, das wirklich once in a lifetime, einmal im Leben, etwas ganz, ganz Großartiges sein kann. Wie ist es Auge in Auge mit den Gorillas? Wie sinnvoll und nachhaltig ist so eine Reise? Darf man das überhaupt? Über all das spreche ich jetzt mit Simon Berninger, der war in Uganda und hat den Berggorillas gegenübergestanden. Hallo Simon.
Hallo Udo, grüß dich.
Simon, einmal im Leben, habe ich gerade eben gesagt, ne? Ging es dir darum oder was war dein ganz persönlicher Grund für diese Reise?
Ja, ich muss sagen, ich bin absoluter Tierfan und vor allem Tiere, die für was stehen, interessieren mich. Also ich war zum Beispiel schon bei den Eisbären in Kanada, die stehen natürlich für den Klimawandel. Ich gucke mir Wale an, ich liebe Whale-Watching und für mich war es immer irgendwie auf meiner To-Do-List, dann auch in den Regenwald zu gehen und die Berggorillas, die ja eben auch stark bedroht sind, anzuschauen, weil das einfach was mit einem macht, Tieren zu begegnen, vor allem solchen ikonischen Tieren.
Ja, jeder hat ja so ein Gorilla-Bild vor Augen, buchstäblich. Du hast dich, also ganz sicher, so wie du gerade sagst, so begeistert wie du bist, ganz intensiv vorher beschäftigt mit der Reise, mit den Affen. Muss man das tun?
Man muss es nicht, aber ich gebe zu, ich habe es schon getan, weil ich auch offen sage, dass ich auch ein bisschen Angst hatte, weil das ist ja dann wirklich Auge in Auge mit den Gorillas, da ist kein Panzerglas, keine Scheibe dazwischen wie im Zoo und man kennt ja so die Stereotypen von Gorillas, also man kennt den Film King Kong und da hatte ich tatsächlich auch einfach ein bisschen Angst vorher und habe mich eben informiert und eingelesen und ja, es gibt auch Schimpansen in Uganda, über die habe ich mich dann natürlich auch informiert, sodass ich mich dann auch ein bisschen gelassener ins Flugzeug setzen konnte.
Ja, gelassener sagst du, das heißt, man muss keine Angst haben, die Gorillas vor allem sind lieb und friedlich?
Das war mein Eindruck. Also es gibt ja zwei verschiedene Gruppen, das werden wir ja hören von Gorillas und die, die man eben besuchen kann als Tourist, die sind an den Menschen gewöhnt und die lassen sich auch gar nicht stören von uns Menschen.
Wir sind ja gleich mit dir in Bouoma am Rande oder im Bwindi-Nationalpark. Bis dahin ist es ja ein langer Weg. Beschreib mal kurz, Simon, wie du dorthin gekommen bist.
Ja, es ist ein langer Weg gewesen, vor allem auch ein steiniger Weg, ein mühsamer Weg. Man landet ja in Entebbe bei Kampala, der Hauptstadt von Uganda. Und dann muss man sich in den Südosten aufmachen. Das geht nur im Jeep, weil das wirklich eine lange Reise bergauf ist. Man fährt und fährt und fährt. Ich bin nicht direkt in den Bwindi-Nationalpark zu den Berggorillas gefahren, sondern habe eben auch eine Rundreise gemacht bis an den Viktoriasee. Den kann man ja auch in Uganda sehen. Und so war es dann ein bisschen entzerrter, sage ich mal. Also nicht straight forward zu den Berggorillas, sondern eine Rundreise. Aber ja, man muss mit langen Fahrten rechnen.
Man fährt und fährt und fährt und am Ende, wenn man im Nationalpark ist, dann muss man auch eine ganze Menge wandern, nicht? Also fit sein sollte man, oder?
Naja, wenn man eben an einen der vier Zugänge zu dem Bwindi-Nationalpark kommt, dann ist das schon so, dass die Tiere am Rande des Nationalparks liegen. Und sie werden ja vorher schon immer getrackt von Rangern, die vorausgehen den Touristen. Und dann ist es in der Regel so, dass man jetzt nicht, ich sag jetzt mal 4-5 Stunden in den Regenwald hinein muss, sondern ich sag mal so, vielleicht so eine, wenn man Glück hat, auch ein bisschen weniger. Aber das ist schon auch mühsam. Und es ist natürlich auch der tropische Regenwald, so dass das Klima eben auch einem jetzt nicht unbedingt zuträglich ist, um da jetzt einfach so lockerflockig da jetzt reinzugehen zu den Berggorillas.
Naja, lockerflockig soll ja schließlich auch Abenteuer sein. Von daher gehört das ja auch ein bisschen dazu. Denke ich mal, wir kommen jetzt erstmal mit Simon Berninger in Bouoma an.
Bouoma ist ein kleines Dorf rund 1500 Meter über dem Meeresspiegel im immergrünen Südwesten von Uganda. Mitten hindurch führt eine Hauptstraße aus Schotter. Alle paar Meter ein Schlagloch, voll mit matschbraunem Wasser vom letzten Regen. Die Einheimischen peitschen auf Motorrädern aus China, sogenannten Boda Bodas, unbeirrt darüber. Vorbei an einer Holzhütte nach der anderen, die sich rechts und links der Straße auftun. Davor sitzen Einheimische und buhlen um Touristen, um ihnen Getränke in Plastikflaschen oder selbstgepflückte Bananen zu verkaufen. Oder einen geschnitzten Gorilla aus Holz.
Thank you. Thank you.
Für eine Begegnung mit echten Gorillas in freier Wildbahn kommen jährlich rund 2000 Touristen aus aller Welt in das 500-Einwohner-Nest namens Boma. Viele starten dafür in Ugandas Hauptstadt Kampala, im Jeep. Anders schafft man den letzten Teil der 9 Stunden Autofahrt unmöglich die steilen Berghänge voller Schlaglöcher hierauf, an den Rand des Bwindi-Nationalparks. Darin leben einem Monitoring von 2018 zufolge 459 Berggorillas. Und seit rund 30 Jahren können die, unter strengen Auflagen, von Touristen besucht werden. Gut so, sagt der 55-jährige Paul vor seiner Holzhütte, einer Art Kiosk.
Vor dem Gorillatourismus haben die Leute den Wald gerodet. Jetzt fahren keine Transporter mit Bauhölzern mehr durch Boma, sondern Jeeps voller Touristen. Es hat sich also viel geändert durch den Gorillatourismus.
Nun wird der Bwindi-Regenwald also nicht mehr für tropische Hölzer gerodet. Das sollen auch strenge Verbote der Regierung in Kampala sicherstellen. Anders als andernorts in Uganda würde das im Lebensraum der letzten Berggorillas von Uganda auch nicht durch Korruption vereitelt, sagt Paul.
Gut möglich, dass Korruption noch andernorts in Uganda ein Problem ist. Aber Rodungen oder Kohleabbau sind hier kein Thema mehr. Die Leute verdienen jetzt nämlich mit dem Tourismus ihr Geld, ob mit kleinen Souvenirläden oder als Guides. Ich selbst habe eine Lodge, meine Kinder können zur Schule gehen und ich kann meine Stromrechnung bezahlen.
Auch Paul hat lange vor dem Gorillatourismus die Schule besucht. Seine Kinder haben es heute aber leichter als er vor 40 Jahren, dank der Gorillatouristen.
Ich musste 8 Kilometer zu Fuß zur Schule gehen, hin und zurück. Jetzt haben wir 10 Privatschulen hier. Meine Kinder gehen nur 1,5 Kilometer dorthin. Und das alles dank der Touristen, die für Geld und Entwicklung sorgen. Die Leute haben eine Arbeit, also ein echter Erfolg.
Sagt's und winkt einer jungen Frau entgegen, die nach getaner Arbeit gerade auf dem Weg nach Hause ist. Man kennt sich.
My name is Apophia, I'm a guide.
Aber nicht für die Gorillas, sagt die 38-Jährige.
Yeah, Boma nearby the National Park.
Natürlich ist Boma für die Berggorillas bekannt. Aber ich biete Touren durchs Dorf an, rund um lokale Spezialitäten oder unsere Vogelwelt.
So I do that kind of, stuff.
Um das eigentliche Highlight, die Gorillas im Nationalpark, hat sich also ein bunter Strauß an Angeboten für Touristen etabliert, sodass möglichst viele von ihnen profitieren. Mittelbar tun das die Einheimischen auch dadurch, dass 20% der Gebühren fürs Gorilla-Tracking in die Dörfer um den Bwindi-Nationalpark zurückfließt. Das soll die Einheimischen bei der Stange halten, auf dass sie nicht doch wieder auf die Idee kommen, ihr Geld etwa mit tropischen Hölzern aus dem Regenwald zu verdienen, sondern eben mit Touristen. Für die Fremdenführerin Apophia ist klar,
ohne den Tourismus hätte ich wohl keinen Job. Es gab ja vorher keine Einnahmequellen. Das war schon hart.
Der Tourismus hat aber auch seine Schattenseiten, sagt Lodge-Inhaber und Kioskbetreiber Paul.
Durch die vielen Menschen, die hierher kommen, sind die Lebensmittelpreise gestiegen. Bananen kosten jetzt bis zu 12-mal so viel wie früher. Einfach weil die Nachfrage jetzt höher ist als das Angebot. Auch der Verkehr ist mehr geworden.
Das haben inzwischen auch einige Tourenanbieter erkannt und haben die Exclusive Sustainable Tour Operators Association gegründet. Ein Bündnis also von Gorilla-Safari-Anbietern, die sich auf nachhaltigen Ökotourismus verpflichtet haben. Einer der Gründungsväter ist der Italiener Constantino Tessarin, dessen Tourismusunternehmen Destination Jungle auch Touren nach Bohoma anbietet.
Wir glauben, dass der Tourismus in Uganda in eine bestimmte Richtung gehen muss. Ansonsten passiert dasselbe wie in anderen afrikanischen Ländern. Zum Beispiel in Kenia oder Tansania. Da gibt es keine Besucherbeschränkungen in den Nationalparks. Das Müllproblem ist riesig und das setzt auch die Einheimischen enorm unter Druck.
Die Vereinigung setzt damit einen Kontrapunkt zu anderen Tourenanbietern, die fordern, mehr Touristen als bislang möglich in den Bwindi-Nationalpark zu führen. Damit würde nicht nur der Druck auf die Tiere, sondern auch auf die umliegenden Dörfer wie Bohoma steigen.
Wie viel Mensch vertragen die Gorillas? Simon, hattest du das Gefühl, dass die Tour durchdacht und nachhaltig war?
Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass es durchdacht und auch tierverträglich ist, denn es ist stark reglementiert, wer wann, wie oft, wie lange zu den Tieren darf. Man muss Abstand halten. Natürlich sind erstmal, wenn man sich trifft, morgens um 9 Massen an Menschen unten und warten eben auf die Ranger, auf die dann die Personen verteilt werden. Und dann geht es aber in Kleingruppen in den Regenwald. Also es entzerrt sich dann schon und jeder geht seiner Wege. Man geht im Gänsemarsch durch und man muss eben auch Abstand halten zu den Tieren. Man kann jetzt nicht direkt zu einem Tier und das anfassen, das ist verboten. Und insofern hatte ich schon den Eindruck, Mensch, das ist durchdacht und die Leute, denen kommt es wirklich auch auf den Schuss drauf an.
Mit diesen Touren wird ja eine ganze Menge Geld verdient, mit den Touristen letztlich. Kommt dieses Geld zumindest in Teilen dem Tierschutz zugute?
So wie gesagt wird, werden damit die Ranger finanziert und die Schutzmaßnahmen, auch die Forschung wird damit finanziert und 20% geht an die Einheimischen. Also wenn man dem Ganzen Glauben schenken mag, dann ja. Allein ich habe es natürlich nicht überprüfen können.
Du hast gerade eben gesagt, da warten viele dann am Rande des Nationalparks und werden eingeteilt in kleine Gruppen, um die Gorillas zu sehen. Wer ist denn so mit dir gereist? Wer macht so eine Gorilla-Tour als Urlaub?
Ja, wir haben es ja schon angesprochen, es ist ein teures Unterfangen. Entsprechend muss man entweder lange dafür sparen, Once-in-a-Lifetime-Experience, oder es ist eben etwas für besser betuchte Menschen, sage ich mal. Es sind aber natürlich auch Abenteuerlustige, es sind viele Pärchen unterwegs gewesen. Ich habe Personen getroffen, die waren in den Flitterwochen und haben da eine Uganda-Rundreise gemacht, weil eben das Land auch viel hergibt und da ist natürlich dann auch der Berggorilla-Tourismus auf der Bucketliste eines Uganda-Urlaubs.
Und es geht jetzt weiter mit Simon Berninger und wir nähern uns den Berggorillas.
Die Schotterstraße in Bohoma führt geradewegs auf den Eingang zum Bwindi-Nationalpark zu. Es ist einer von nur 4 Eingängen rund um den 330 Quadratkilometer großen Regenwald, durch den die Ranger der ugandischen Wildtierbehörde Touristen zu den Gorillas bringen. Aber nur in Bohoma gibt es ein Besucherzentrum, das über den Regenwald, seine Flora und Fauna und vor allem über die hier lebenden Gorillas informiert. Und es ist kein Zufall, dass das Besucherzentrum ausgerechnet hier in Bohoma errichtet wurde.
You are welcome to the Visitor Information Center in Bohoma, the capital of the mountain gorillas.
Chef Ranger John Twisingye trägt camouflagefarbene Uniform. Das kleine Bohoma nennt der breitschultrige Ranger vollmundig Hauptstadt der Berggorillas. Mit dem Titel wird auch im Besucherzentrum geworben. Und der Name ist kein Scherz, sagt John Twisingye.
Das ist die Hauptstadt der Berggorillas, weil hier die erste Familie an den Menschen gewöhnt wurde. Und die gibt es bis heute. Sie heißt Muare und der Silberrücken Huondesa. Das heißt so viel wie Vielschläfer.
Dazu muss man wissen, Gorillas leben in einem Familienverbund, angeführt von einem Silberrücken, also einem Männchen. Der Name Silberrücken kommt von dem silbrig-grauen Fell auf dem sonst schwarz behaarten Körper. Und Gorillas sind eigentlich scheu und rennen weg, wenn ihnen Menschen zu nahe kommen. Keine gute Voraussetzung für Touristen, sie in freier Wildbahn aufzuspüren. Um doch Gorilla-Tracking anbieten zu können, wurden einzelne Familien in einem jahrelangen Prozess an den Menschen gewöhnt, damit sie nicht wegrennen, wenn sich ihnen Ranger mit Touristen im Schlepptau nähern.
Inzwischen sind 26 Familien an den Menschen gewöhnt. Es gibt aber auch noch andere Berggorillas tief im Regenwald, fernab von uns Menschen.
Ihnen begegnet man bei einem Gorilla-Tracking also auch nicht. Dafür können Touristen von Bohoma aus zum Beispiel immer noch die erste Gorilla-Familie aufspüren, die nach 3 Jahren Habituation 1993 endlich an Menschen gewöhnt war. Muvara haben sie die Ranger genannt, weil sich die Gruppe bis heute gerne an dem gleichnamigen Felsen am Rande des Bwindi-Regenwaldes aufhält. Damals, 1993, gehörten zur Muvara-Familie 18 Tiere, heute sind es noch 5. Einzelne Tiere hätten sich anderen Familien angeschlossen, sagt der Ranger.
Die Muvara-Familie besteht heute natürlich aus anderen Tieren als damals, als wir sie erstmals aufgesucht haben. Überhaupt leben heute immer mehr Gorillas im Bwindi. Zuletzt haben wir 113 Gorilla-Babys gezählt. Und das allein in den Familien, die wir kennen. Dazu kommt noch der Nachwuchs der Berggorillas, die wir nicht mit Touristen aufsuchen. Es dürften jetzt also vielleicht 600 Tiere sein.
Bei der letzten Zählung im Jahr 2018 wurden 459 Berggorillas im Bwindi-Regenwald erfasst. In diesem Frühjahr wird erneut gezählt. Dann wird sich zeigen, wie viele der neugeborenen Gorilla-Jungen überlebt haben. Um sie sorgen sich Tierschützer besonders. Allen voran die Gorilla-Doctors, die auch in Bohoma ansässig sind. Die gleichnamige NGO kümmert sich in Absprache mit der Regierung um kranke Tiere. Einer der Veterinäre ist Bernard Zabide.
Yeah, of course, babies are a big concern. We know that over 50% of babies die.
Natürlich sorgen wir uns besonders um den Nachwuchs. Mehr als die Hälfte der Neugeborenen sterben an Infektionen wie Lungenentzündung. Sie sind ja anfälliger als Erwachsene und im Regenwald kann es nachts ziemlich kalt werden. Wenn ein Junges da eine Infektion hat und nicht gewärmt wird, kommt es einfach nicht durch. Und Gorillas können allgemein die gleichen Krankheiten bekommen wie wir Menschen. Eine Grippe oder Erkältung geht leicht auf sie über und das hat den gleichen Krankheitsverlauf zur Folge wie auch bei uns. Deshalb ist der Tourismus ein großes Risiko für die Tiere, weil sie einfach mehr menschlichen Erregern ausgesetzt sind.
Mit jedem Menschen, der in den Dschungel vordringt, steigt also das Risiko, dass der Mensch eine Krankheit auf die, laut roter Liste für bedrohte Tierarten, stark gefährdeten Gorillas überträgt. Trotzdem, sagt der Tierarzt, trage der Tourismus auch zum Schutz der Tiere bei.
Durch die Habituation, die für die Touristen gemacht wurde, haben auch wir überhaupt erst Zugang zu den Tieren und können aktiv werden, wenn ein Tier krank ist. Und das kostet eben genauso viel Geld wie Schutzmaßnahmen rund um die Tiere und den Park. Und dieses Geld bringen die Touristen. Das haben auch die Einheimischen erkannt, die jetzt nicht mehr mit Wilderei ihre Geschäfte machen. Das wäre ja auch ein Bärendienst für den Tourismus, mit dem die Einheimischen jetzt ihr Geld verdienen. Aber um das Risiko für die Tiere durch die Touristen so gering wie möglich zu halten, braucht es tatsächlich eine ganze Menge Vorsichtsmaßnahmen.
Und die Sicherheitsvorkehrungen, die beim Tracking gelten, hätten sich bewährt, sagt der Tierarzt. Und zwar für Mensch und Tier.
Tracking im Naturschutzpark. Simon, mit dem, was du erlebt hast, wie ist dein Eindruck? Sind die Berggorillas in Uganda überhaupt dauerhaft zu retten?
Also bei der letzten Zählung im Jahr 2018 waren es rund 400 Tiere im Bwindi-Nationalpark und dann kommen ja noch 600 im Virunga-Nationalpark, sodass wir bei etwa 1000 Tiere sind. Und die Zahlen steigen tatsächlich. Das beobachten die Ranger, die ja eben die Touristen zu den Gorillas führen. Die beobachten Neugeborene, die Zahlen steigen. Und insofern scheint sich dieser Schutz, der betrieben wird, und aber auch der Tourismus dahingehend auszuzahlen. Ja, und ich meine, der WWF hat auch die Gorillas schon zu den Gewinnern des Jahres erkoren, sodass doch Hoffnung besteht, dass der Bestand wächst und die Gorillas sicher sind.
Jetzt muss es endlich soweit sein mit Simon Berninger. Auge in Auge mit den Berggorillas.
Okay, my name is Herbert. I'm going to be your guide. Nice to meet you all.
Herbert Vessigier begrüßt 8 Touristen am Rande des Bwindi-Nationalparks. Im gleichen Outfit wie der Ranger in camouflagefarbener Uniform stehen neben ihm 2 weitere Kollegen der ugandischen Wildtierbehörde und ein grünes Schild, auf dem steht Nshongi Group.
The name of the gorilla family.
How many members?
15.
15?
Yes.
Wow.
There are many.
Die bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Spaniern, Franzosen und Italienern hat also die Gorilla-Familie namens Nshongi zugeteilt bekommen. Und zu ihr ist an diesem Morgen schon jemand aufgebrochen.
Then we also sent another team of rangers. They are already in the forest.
Ein paar Ranger sind uns schon vorausgegangen. Wir stehen mit ihnen im Kontakt.
Durch die vorausgegangenen Ranger, mit denen Herbert Vessigi per Handy im Kontakt ist, weiß der Guide, wohin er die Touristen führen muss, um die Nshongi-Familie im dichten Regenwald zu finden. So ist es eine einigermaßen sichere, wenn auch personalaufwendige Sache, bei dem teuren Tracking auch wirklich Gorillas zu Gesicht zu bekommen. Stolze $800 kostet ein solcher Gorilla-Abstecher in den Nationalpark pro Kopf. Anders kommt man aber nicht mal in den Bwindi hinein. Unerlaubtes Betreten wird mit 6 Jahren Gefängnis bestraft. Damit will die ugandische Regierung vor allem Wilderer abschrecken. Touristen erhalten mit der Gebühr von $800 zugleich die einmalige Lizenz, mit Rangern wie Herbert Vessigier in den Bwindi zu den Gorillas aufzubrechen.
Okay. Okay. Are you ready to go?
Yes,
yeah. Ready.
Don't forget water to drink, food for lunch, rain jacket and face mask.
Yes.
When we get the gorillas, we need the face mask.
Eine Maske wie in Corona-Zeiten. Das ist eine der Sicherheitsvorkehrungen, mit denen vermieden werden soll, dass der Mensch den Gorillas eine Krankheit in den Dschungel schleppt. Eine weitere Maßnahme: Jede Touristengruppe darf maximal 8 Personen groß sein, um den Trubel um die Tiere möglichst gering zu halten. Deshalb darf eine Gorilla-Familie auch nur einmal am Tag aufgesucht und beobachtet werden. Und wenn man sie gefunden hat, auch nur genau 1 Stunde lang.
Yes, Jane. Wandi?
They are communicating for the position.
Wandi, could I have a cover up?
Yeah.
I think we are going to go to the house. I think we are going to go to the house. I think we are going to They have found the gorillas already.
Ah, okay.
Only waiting
They
for
already,
us.
They are already. Oh, yes.
Is it far away?
No, not far away.
Not far away, gorilla. Lucky people.
Herbert Vessigis Kollegen haben die Gorillas schon gefunden. Der Ranger führt die Gruppe nun querfeldein durch den Regenwald, mal durch Matsch, mal bergauf, mal muss man sich bücken, mal über einen umgekippten Baumstamm klettern. Eine gute Grundkondition ist also zwingend, um durch den Dschungel zu kommen. Nach gut einer Dreiviertelstunde Gänsemarsch durch den Regenwald bleibt der Ranger stehen. 20 Meter vor der Gruppe bewegt sich etwas im Gebüsch.
Look, there.
It's coming down.
Yes. Yes. Is there, is there?
Yeah, they are coming down.
It's coming to us.
From the here.
Tatsächlich. Ein ausgewachsenes Gorilla-Weibchen stiehlt sich fast geräuschlos durchs Gebüsch, blickt kurz in Richtung Eindringlinge und verschwindet wieder in scheinbar unwegsames Dickicht. Eben dort, wo auch der Rest der Gorilla-Familie sein muss. In einem Bogen bahnt Ranger Herbert Vessigier den Touristen den Weg dorthin.
So put on the mask.
We put the mask.
Yeah, we are going to start the viewing.
Jetzt bitte eine Maske aufziehen. 1 Stunde haben wir jetzt mit den Gorillas. Währenddessen bitte nichts essen oder trinken und mindestens 10 Meter Abstand von den Gorillas halten. Und den Blitz bei den Kameras ausschalten. Sollte ein Gorilla näher kommen, nicht wegrennen.
Im Halbkreis der Touristen, die sich um die 15-köpfige Gorilla-Familie positioniert haben, ist eine Mischung aus Nervenkitzel, Aufregung, Glücksgefühl, aber auch ein bisschen Angst vor den ausgewachsenen Gorillas zu spüren. Schließlich gibt's hier weder einen Zaun noch Panzerglas um Mensch und Menschenaffen voreinander zu schützen. Die Angst der Touristen ist aber schnell verflogen, nachdem die Gorillas kaum Notiz nehmen von dem Besuch. Sie sitzen friedlich auf dem plattgewälzten Dschungelboden, knabbern an abgebrochenen Ästen. Eine Mutter wiegt ihr Neugeborenes im Arm. Selbst der stattliche Silberrücken lässt sich von den Touristen nicht aus der Ruhe bringen.
Boesa?
Boesa, yes. So, name of Boesa means handsome. Handsome boy.
Unter der strengen Beobachtung des Alpha-Männchens klettert ein Junges einen Baum hinauf und hangelt sich von Ast zu Ast.
So, to do that is showing that I am strong and so happy.
Glücklich sind die Touristen am Ende ihres Trackings auch. Nach genau einer Stunde müssen sie den Rückweg antreten. Mit dutzenden Bildern auf dem Handy und dem guten Gefühl, mit der Investition in das teure Abenteuer einen Teil zum Gorillaschutz beigetragen zu haben.
Simon, nach dem Gorilla-Trekking gab es noch weitere Tierbeobachtungen? Ein bisschen was hast du eben schon erwähnt. Was hast du noch gesehen?
Ja, ich habe die Löwen gesehen, ich habe die ganze Bandbreite an Tieren, die man in Afrika sehen kann, gesehen. Aber besonders spannend fand ich, gerade auch im Vergleich zu den Berggorillas, das Schimpansentracking. Weil Schimpansen leben in mehreren Lebensräumen in Uganda und deren Habitate sind keineswegs so selbstverständlich und gut geschützt wie der Bündi-Nationalpark. Das heißt, deren Lebensräume sind eigentlich ungleich bedrohter und damit auch der Bestand der Schimpansen ist bedrohter als jetzt die Berggorillas. Und das fand ich gerade auch so im Vergleich, also die beiden Menschenaffen, spannend zu sehen.
Bist du denn, Simon, und so ein bisschen hast du auch das schon erwähnt, wie wichtig dir das Ganze war und ist, bist du ein wenig als anderer Mensch zurückgekommen?
Ja, es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber die Bilder von den Gorillas, die einem so nahe sind oder denen man so nahe kommt, die vergisst man nicht. Also, wenn ich jetzt mein Handy anschaue, da sind so viele goldige Aufnahmen von vor allem den Baby-Gorillas drauf. Und jedes Mal muss ich schmunzeln, wenn ich sehe. Ich habe mir natürlich auch einen geschnitzten Holzgorilla gekauft von den Einheimischen. Der steht bei mir zu Hause. Und ja, also es ist once in a lifetime und man vergisst es nicht. Also es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
Mit Simon Berninger waren wir in Uganda und haben die Berggorillas kennengelernt. Ja, ich würde sagen, wir sind ihnen ziemlich nahe gekommen. Das war ein guter Eindruck. Danke dir, Simon.
Gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Christian Beseke und Udo Schmidt.
Von NDR Info.